Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Andrea Balschuh.
Mit Florian Astor aus Mainz. Florian Astor ist Extremwanderer. Er war 2 Jahre lang auf Wanderschaft durch Neuseeland, von Südamerika, dann einmal quer durch von Mexiko bis nach Kanada. Vor 3 Jahren ist er losgezogen. Wie sah denn Ihr Leben vor dieser Auszeit aus?
Ja, wie man sich so ein klassisches Angestelltenleben vorstellt. Ich habe viel gearbeitet. Ich hatte einen ganz klaren Karrierefokus damals und habe sehr, sehr viel gearbeitet. Hatte Haus mit Garten und bin ja viel gereist, war viel unterwegs. Und
also was haben Sie gearbeitet?
Ich war damals Abteilungsleiter in einem großen deutschen DAX-Konzern und dafür für Vertrieb und Marketing zuständig.
Und das war Ihr Traum? Das ist das, was Sie wollten? Da wollten Sie hin, ne?
Das war lange mein Ziel. Ich dachte immer früher, als ich da angefangen habe, Abteilungsleiter, das musste irgendwann mal werden. Und das wollte ich auch vor 30 werden, habe das dann so gerade geschafft. Und da wollte ich unbedingt hin, ja, richtig.
Und wie fühlte sich das dann an, Abteilungsleiter zu sein?
Ja, das war natürlich erstmal toll, weil dann hat man sein eigenes Büro bekommen, einen Parkplatz mit seinem Namen drauf. Und ja, das war natürlich irgendwie, das ist ja so eine Ernennung, das ist ja ein sehr formaler Prozess. Und das war schon toll, da anzukommen. Aber ja, nach ein paar Wochen ist das natürlich auch abgenutzt, so ein Büro und ein Parkplatz.
Ja, aber nun waren Sie ja eigentlich schon am Ziel Ihrer Träume. Sie hatten alles, was Sie sich bis dahin gewünscht haben. Das eigene Haus, den eigenen Parkplatz. Sie waren Abteilungsleiter mit gerade mal 33. Also das ist ja wirklich noch relativ jung. Und wann kam dann der Punkt, dass Sie sagten, irgendwas stimmt hier nicht, ich will etwas verändern? Also was war der Auslöser dafür, dass Sie darüber nachgedacht haben, alles hinzuschmeißen und, ich sag's einfach mal so, abzuhauen?
Ja, wir hatten damals ein großes Sparprogramm laufen und da sind in unserem Bereich 400 Leute gekündigt worden. Und das hat mich dann schon so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Da waren es andere Leute, die betroffen waren.
Also Sie mussten die Kündigung aussprechen?
Ja, nicht direkt, aber ich war teilweise in den Prozessen involviert und habe dann auch Entscheidungen treffen müssen, die dazu geführt haben, dass bestimmte Bereiche eben verkleinert wurden oder nicht. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt bist du der Junge auf der einen Seite, der sagt, wie es aussieht, aber in 15 Jahren sitzt du vielleicht auf der anderen Seite. Und dann habe ich mir einfach Gedanken drüber gemacht und mit ein paar Leuten gesprochen und gedacht, wenn ich jetzt nicht gehe, dann sitze ich wahrscheinlich irgendwann auch in so einer Situation, wo ich selber gar nicht mehr das in der Hand habe, ob ich das gestalten kann oder nicht, dann werde ich vielleicht irgendwann gestaltet und das wollte ich nicht. Mhm. Und dann wollte ich eigentlich nur meinen Job wechseln und habe mich ein bisschen umgeguckt und wollte eben zwischen 2 Jobs 6 Wochen Urlaub machen. Das war der ursprüngliche Plan.
Sie wollten eigentlich 6 Wochen Urlaub machen und am Ende waren Sie 2 Jahre weg. Was ist passiert?
Ja, das ist ein bisschen eskaliert, das ganze Thema. Ich wollte ja, wie gesagt, eigentlich 6 Wochen machen. Und dann war das ein Prozess von ungefähr einem Jahr, in dem ich mich beworben habe, mich nach Jobs umgeguckt habe und so weiter. Und ziemlich genau ein Jahr, nachdem ich gesagt habe, ich wechsle meinen Job, bin ich wieder irgendwann morgens aufgewacht und sagte, entweder du machst das jetzt ganz oder gar nicht. Und dann habe ich gekündigt, alles verkauft und habe meinen Rucksack gepackt und bin erstmal nach Neuseeland und wollte einmal von der Südspitze Neuseelands zur Nordspitze laufen, so 5 Monate, und dachte, das ist ein ordentlicher Bruch und ja, danach bin ich einfach immer weitergelaufen. Insgesamt dann 2 Jahre und über 8.500 Kilometer.
Oh Gott, das klingt sehr abgefahren. Aber welche Rolle spielte denn das Wandern vorher in Ihrem Leben? Also man kann ja nicht mal eben so, denke ich mir, 3.000 Kilometer wandern. Dazu muss man ja auch eine ordentliche Kondition haben. Man muss sicherlich die richtige Ausrüstung haben, also ein bisschen was an Erfahrung mitbringen. Warum? Ich meine, man kann ja auch eine andere Form von Auszeit machen. Warum mussten es unbedingt 3.000 Kilometer sein, die Sie wandern wollten?
Also ich habe schon immer eine große Naturverbundenheit gehabt. Das kommt vielleicht so als Basis hinzu. Ich war auch immer schon in den Bergen sehr verbunden. Früher Urlaub mit meinen Eltern in Bergen gemacht. Das ist natürlich ein bisschen eingeschlafen. Aber ja, ich habe ein paar Berge bestiegen, ein paar höhere so in den Alpen. Aber so richtig lange Touren habe ich auch noch nicht gemacht. Und ich dachte aber, wenn du dir schon so eine Auszeit nimmst, dann machst du mal was du sonst in einem normalen Urlaub eben nicht mehr machen kannst. Und ich glaube, ich wollte mir auch ein bisschen beweisen, ob ich das schaffe, einfach einmal 3000 Kilometer am Stück laufen. Und ja, das Vorbereiten kann man sich in der Hinsicht auch nicht voll, weil was einen dann erwartet, ist ein bisschen anders als das, was man sich vielleicht so vorstellt. Und man kann natürlich auch nicht 5 Monate im Vorfeld planen. Ja, aber man lernt auf der Tour relativ schnell.
Ja, aber was haben Sie denn im Vorfeld geplant?
Ja, ich hatte nicht ganz so viel Zeit. Zwischen Kündigung und Abreise lagen ungefähr 6 Wochen.
Oh, nur?
Ja, und in der Zeit musste ich natürlich alles Mögliche verkaufen, Versicherungen auflösen. Da war viel, aber nicht so viel Zeit für Planung. Und dass ich nach Neuseeland bin und auch da langgelaufen bin, war eher Zufall. Also ich habe halt auf der Weltkarte geguckt, ich bin im Dezember weg. Da war die Nordhalbkugel zum Wandern einfach zu kalt. Und dann bin ich einmal so über den Globus gewandert und bin irgendwann nach Afrika geht nicht und Asien ist auch schwierig, Australien zu trocken, bin ich irgendwann in Neuseeland gelandet und dachte, okay, da fährst du jetzt erstmal hin. Und beim Recherchieren habe ich festgestellt, dass man einfach einmal von der Südspitze zur Nordspitze laufen kann.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wie schwer war denn der Rucksack, den Sie gepackt haben?
Ich wusste ja nicht so genau, was mich erwartet. Und da ich ja Konzernkind war, deutsch, gut organisiert, habe ich mich natürlich auch dementsprechend ausgestattet, ne, für alle Eventualitäten und bin damals tatsächlich mit einem 75-Liter-Rucksack und 16 Kilo Basisgewicht, so nennt man Basisgewicht, ist all das, was im Rucksack drin ist, inklusive des Rucksacks, also nicht das, was man anhat und auch ohne Wasser und Essen. Also mit 16 Kilo bin ich damals gestartet. Da war dann das Zelt drin, Schlafsack, Schlafmatte, Klamotten, Elektronik, Hygieneartikel, all solche Geschichten.
16 Kilo ist aber ganz schön schwer, oder?
Ja, vor allen Dingen, ich war meistens dann zwischen 5 bis 10 Tage am Stück unterwegs in den Bergen, bis ich dann auf der nächsten Straße oder so rausgekommen bin, an der ich dann wieder was einkaufen konnte. Das heißt, ich musste auch immer zwischen 5 und 10 Tagen Essen mitnehmen.
Oh.
Das sind dann so normalerweise bei solchen kalorienreichen Geschichten so 800 bis 900 Gramm pro Tag. Also da kamen dann auch nochmal teilweise 6, 7, 8 Kilo Essen dazu.
Zu den 16 Kilo Gepäck?
Genau.
Oh Gott, und dann sind Sie 50 Kilometer am Tag
unterwegs
gewesen.
Ja, nicht ganz am Anfang. Am Anfang bin ich natürlich.
Wie schafft man das denn?
Deutlich weniger gelaufen. Also man steigert. Das Lustige ist, man muss gar nicht so fit sein. Man muss nur bei so einer langen Wanderung tatsächlich am Anfang aufpassen. Also viele Leute, die das versuchen und scheitern, die scheitern eigentlich in der ersten Woche oder spätestens in den ersten 2.
Woran?
Zu schwer. Und dann zu lange Tage am Anfang, bis dann einfach die Füße wund sind oder der Körper wirklich Probleme bekommt. Und das ganz Wichtige ist am Anfang wirklich langsam 15 Kilometer Pause machen, halben Tag Pause, weiterlaufen und den Körper dran gewöhnen. Und dann nach 4 Wochen, 6 Wochen ist man einfach, man wird von alleine fit. Wenn man jeden Tag läuft, kann man das gar nicht verhindern, dass man fit wird.
Sie sagten gerade, Sie waren teilweise 10 Tage unterwegs, bevor Sie bis zur nächsten großen Straße gekommen sind, um auch wieder Essen zu kaufen. Und Sie mussten für 10 Tage Essen mitnehmen. Was isst man denn auf so einer Wanderung? Was haben Sie da zu sich genommen?
Ja, also morgens habe ich es dann irgendwann von normalem Müsli auf Müsli-Riegel optimiert, weil die konnte ich beim Laufen schon essen. Das hätte mir Zeit gespart. Also habe ich mir immer morgens 5, 6, 7 Müsli-Riegel reingestopft.
Uiuiui.
Und dann mittags tendenziell eher so Snacks, also Nüsse, alles was halt Kalorien hat, Fett und richtig, richtig Dampf. Nüsse, Schokolade, ich habe viel Thunfisch gegessen, Proteine und Eiweiß.
Aber Vitamine waren dann nicht dabei, ne?
Ja, Vitamine sind schwierig, weil alles was quasi Obst und Gemüse ist halt zu 90%, 95%, 98% Wasser. Und es wiegt viel und hat aber keine Kalorien.
Ah, okay. Und Sie brauchten Kalorien.
Ja. Und dementsprechend wurde alles, also das meiste, was ich dann mal mitgenommen habe, waren eben getrocknete Früchte, wenn ich was bekommen habe. Ja. Aber das kriegt man natürlich auch nicht an jeder Tankstelle. Ich bin ja auch nicht immer durch große Städte gelaufen, sondern manchmal hatte ich nur eine Tankstelle, an der ich wieder einkaufen konnte. Und dann geht man da durch und sagt, okay, der hat noch 8 Snickers, die nehme ich mit. Der hat noch 2, 4 Ramennudeln, die nehme ich auch noch mit. Und da hat man dann auch nicht so viel Auswahl.
Aber wie haben Sie das denn mit dem Wasser gemacht? Weil wenn Sie 50 Kilometer laufen, müssen Sie ja total viel trinken.
Ja, das mit dem Wasser. In Neuseeland war es ziemlich einfach. In Neuseeland fließt überall Wasser. Das ist auch sehr, sehr gute Qualität. Ich habe zwar einen Wasserfilter dabei gehabt, aber den habe ich in den ganzen 5 Monaten vielleicht 4 oder 5 Mal benutzt. Und ansonsten habe ich einfach, also man muss natürlich immer so ein bisschen gucken. Ne? Man trinkt normalerweise nie aus dem Hauptfluss, sondern wenn es geht aus dem Nebenfluss, guckt man immer. Und dann habe ich auf den Karten immer geguckt, wo kommt der Fluss her? Ist oben vielleicht ein Plateau? Hm. Und wenn ich nicht wusste, was da oben ist, dann habe ich versucht, solche Flüsse zu meiden. Aber wenn man sieht, dass der Fluss aus dem Hang rauskommt, Wasser ist kalt, dann weiß man es noch nicht lange. Also überirdisch und so. Und da kann man schon ein bisschen gucken und das Risiko minimieren. Und dann kriegt man eigentlich viel zu trinken unterwegs.
Ich hätte totale Angst, dass ich Durchfall bekomme oder sowas. Also passiert ja oft, wenn man im Ausland unterwegs ist. Ist Ihnen das auch passiert?
Ich habe lustigerweise, also ich hatte nie richtige Probleme. Ich habe auch Leute getroffen, die dann mal aus einem Fluss getrunken haben, wo eben 100 Meter weiter oben eine tote Kuh drin lag. Mm. Das ist natürlich dann ziemlich doof. Mm. Aber ich habe es tatsächlich immer gemerkt, wenn eine große Wasserscheide dazwischen war. Also wenn ein großer Fluss zwei Gebiete geteilt hat, dann hatte ich auf der anderen Seite die ersten 1 bis 2 Tage meistens so ein leichtes Grummeln im Magen.
Oh.
Weil dann anscheinend andere Bakterienstämme dort unterwegs waren. Und das musste sich dann auch erst ein bisschen sortieren. Also nie schlimm, aber das habe ich immer gemerkt, wenn ich irgendwo in ein anderes Gebiet reingekommen bin.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Was waren denn für Sie auf der Reise die größten Herausforderungen?
Tatsächlich die ganze Outdoor-Challenge rückblickend war das eine, aber Zeit mit mir alleine zu verbringen war die viel größere Herausforderung.
Warum? Was war daran so eine große Herausforderung?
Ja, ich hatte eben niemanden, mit dem ich mich unterhalten konnte. Ich hatte kein Handyempfang.
Oh.
Und ich hatte auch sonst nichts, was mich abgelenkt hat oder was mich hätte ablenken können. Und dementsprechend konnte ich mich nur mit mir selber beschäftigen. Und das hatte ich bis zu dem Zeitpunkt 33 Jahre lang eigentlich nicht gemacht.
Oh lala, was ist da passiert?
Ja, da sind natürlich einfach alle Sachen hochgekommen, die man im Alltag ganz einfach wegdrücken kann, indem man sich einen Impuls holt von einem Kollegen oder von einem Freund oder wenn keiner da ist, eben von seinem Handy. Und das kann man halt nicht. Da kommen dann die Stimmen hoch und die quasseln einen den ganzen Tag voll. Und die kriegt man natürlich auch einfach nicht los, weil man nichts hat, mit dem man die übertünchen oder abstellen kann.
Wie sind Sie damit umgegangen?
Boah, ich bin fast durchgedreht irgendwann. So, nach 3 Monaten hatte ich das Gefühl, dass es immer die gleichen Themen sind, die da hochkommen. Relativ viele auch, aber immer wieder die gleichen. Und dass ich aber nichts tut und nichts verschiebt und ich einfach immer mich im Kreis drehe. Das ging so weit, dass ich dann tatsächlich irgendwann einen Freund angerufen habe in Deutschland, der, von dem ich wusste, dass der auch durch eine schwierige Phase gegangen ist in seinem Leben. Und habe ihn gefragt, was er denn da gemacht hat. Und er hat mir ein paar Tipps gegeben. Und das habe ich dann auch probiert, habe aber schnell festgestellt, dass seine Probleme nicht meine Fragestellung waren. Mhm. Aber vielleicht war es doch der eine oder andere Impuls, der dann dazu geführt hat. Und ich habe es erstmal nach 3 Monaten festgestellt, als ich in Wellington war. Da saß ich in einem Café alleine und hatte auch mein Handy nicht dabei und habe Leute beobachtet. Das war so ein cooles Hipster-Café mit so Leuten mit Hüten und Bärten und so weiter. Und da saß ich alleine und dachte, irgendwann krass, das ist echt total cool. Und da ist mir aufgefallen, dass ich das, also 4 Monate früher hätte ich das nicht machen können. Ne? Da hätte ich mich irgendwie ganz komisch gefühlt, alleine in einem Café zu sitzen, in dem alle Leute mit Freunden da sind und sich gut unterhalten. Da hätte ich gedacht, was denken die von mir? Oder hätte mit meinem Handy gespielt und hätte da nicht so entspannt sitzen können. Und da habe ich es erstmal gemerkt, dass sich irgendwas tut. Und so ist das dann auf der Reise immer wieder passiert, dass Schritt für Schritt das ruhiger wurde und sich gesetzt hat. Ich in bestimmten Situationen einfach anders reagiert habe, als ich das von mir gewohnt war oder erwartet hätte.
Inwiefern haben Sie anders reagiert?
Ja, dass ich einfach offener bei bestimmten Dingen war, Sachen gemacht habe, die ich sonst nicht gemacht hätte, mich auf Leute eingelassen habe, deutlich entspannter reagiert habe.
Waren Sie vorher so ein aufbrausender Mensch?
Mir wurde unterwegs mal von jemandem gesagt, den ich sehr schätze, der mir sehr viel gelehrt hat, ein bisschen später auf der Reise, dass ich sehr urteilend wäre.
Aber wie meint er das?
Ja, dass ich sehr schnell urteile und Leute in Schubladen stecke und das dann auch quasi dabei belasse. Und das habe ich eigentlich immer gedacht, dass ich das nicht wäre. Und das war auch ein sehr spannender Prozess, der kam allerdings später. Aber das fing wohl am Anfang schon auch an, dass ich mich offener gezeigt habe oder auch offener war für Begegnungen. Und eben, es war halt schwierig. Ich sah halt aus wie ein Landstreicher. Ne? Ich hatte immer Essen im Bad hängen. Ich war meistens dreckig, Klamotten dreckig und so weiter. Und man konnte jetzt andere Leute auch nicht mehr so schnell verurteilen, wenn sie irgendwie anders aussahen als der gestriegelte Konzernmitarbeiter. Und das war, glaube ich, auch einfach eine spannende Erfahrung. Oh.
So, nun waren Sie 3000 Kilometer unterwegs in Neuseeland. 5 Monate ging das Ganze. Ich kann mir vorstellen, das ging aber nicht ohne Probleme. Also Sie hatten gerade erzählt, Sie haben eine Wasserstelle verpasst und hatten kein Wasser mehr. Das war ja sicherlich nicht das Einzige. Ne? Was ist Ihnen auf dieser Strecke noch so vor die Füße gefallen, womit Sie im ersten Moment nur schwer umgehen konnten?
Ich habe viele Flüsse durchquert, die auch sehr, sehr anspruchsvoll waren. Ich wurde von Sandfliegen fast aufgegessen.
Hä? Wie das?
Es gibt in Neuseeland Sandfliegen. Die sehen aus wie so kleine Küchenfliegen, aber die beißen einfach immer ein Stück Haut raus. Und das brennt danach wie Hölle. Und es ist nicht wie Mücken. Die kommen einfach teilweise in Gebieten und man steht 10 Sekunden still und man hat 30 von denen an jedem Bein.
Oh Gott.
Und man kann nur laufen, sobald man stehen bleibt, kommen die, man hat keine Chance. Also unglaublich, das habe ich noch nicht erlebt. Und da gab es dann Stellen, da musste ich wirklich mit Regenklamotten und Handschuhen bei 30 Grad irgendwo sitzen, um überhaupt Pause machen zu können.
Waren Sie darauf vorbereitet? Wussten Sie, dass sowas vorbeifliegt?
Nee.
Was macht man denn da? Haben Sie irgendwas dabei gehabt? An Medikamenten? An Salben?
Ich habe dann irgendwann hat mir jemand gesagt, dass man Antihistamine nehmen kann gegen, weil ich habe mir dann die Füße immer aufgekratzt nachts, weil die mir natürlich, wenn ich die Schuhe ausgezogen habe und die Socken, das hat die extrem angelockt, der ganze Gestank. Und dann sind die sofort auf die Füße drauf und haben die kaputt gebissen.
Gott.
Und dann habe ich immer nachts mir die Füße aufgekratzt mit der Ferse im Schlaf.
Ja.
Und das ist natürlich blöd, wenn man dann morgens wieder die Socken drüber zieht, dann klebt das fest und nachts reißt man das wieder auf. Und da habe ich dann tatsächlich Antihistamine genommen, um den Juckreiz wegzukriegen. Das hat funktioniert. Und ansonsten hilft nur vorher schützen. Also Regenklamotten an, Regenjacke an, Handschuhe an, Mütze an und so weiter, damit die nicht an einen rankommen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Welche gefährlichen Situationen haben Sie denn auf der Reise erlebt?
Ja, ich bin einmal tatsächlich ein bisschen schwerer gestürzt. Da wollte ich ein paar längere Tage abends machen und bin dann alleine in den Bergen unterwegs gewesen. und bin von einer Klippe runtergefallen. Jetzt nicht tief, so 2-3 Meter. Aber bin ganz blöd aufgekommen, sodass ich mir die linke Schulter beim Aufprall ausgekugelt habe.
Aua.
Ja, und lag quasi wie so ein Maikäfer auf dem Rücken. Und mir tat auch mein Knöchel weh. Und der steckte in einem Wespennest, als ich runtergeguckt habe. Und ich kam aber halt so schnell nicht aus dem Wespennest raus, weil ich weder über die eine Seite der Schulter rüber konnte und noch über die andere. Und musste mir dann erstmal die Schulter wieder einkugeln, bevor ich aus dem Wespennest rauskam.
Das tut ja schon beim Zuhören weh.
Es war eine spannende Erfahrung, einfach mal zu sehen, was dann mit einem passiert. Ne?
Woher wussten Sie denn, wie man eine Schulter einkugelt?
Ja, das tut so weh, da zerrt man dann einfach dran, bis sie wieder drin ist. Oh Gott.
Tapfer. Und die Besten, was haben die mit ihrem Bein gemacht?
Das andere ist keine Option, die da hängen zu lassen. Nee, das ist nämlich echt schmerzhaft. Ja, die Wespen, die haben mich natürlich in den Knöchel gestochen und deren Recht, ne? Ich habe ihnen die Bude kaputt getreten, aber ich hatte glücklicherweise diese Antihistamine dabei, die ich mir dann noch eingeschmissen habe, weil ich dachte, ich habe keine Ahnung, wie ich auf so viele Wespenstiche reagiere. Ja, aber dann spannend, man funktioniert dann einfach, ne? Ich habe auf die Karte geguckt, gedacht, okay, ich bin 2 Tage von jeder Straße weg, es ist also keine Option, da abends rauszukommen. Hab dann eine Schutzhütte gesehen auf der Karte und habe meinen Rucksack auf die eine Schulter gepackt und bin dann nochmal 2 Stunden zu der Schutzhütte.
Mit der vorher ausgekugelten Schulter und den Wespenstichen.
Ja. Aber es ist einfach, also man sitzt dann nicht da und heult und sagt, ja, alles blöd, weil man weiß, es hilft einem eh keiner. Und dann funktioniert man. Also es ist ganz spannend, weil natürlich auch der Körper, der schüttet Stresshormone aus, der unterdrückt Schmerzen, der setzt Energien frei ohne Ende. Und dann macht man einfach das, was halt sinnvoll und vernünftig ist. Und zwar war eine spannende Erfahrung, da mal so durchzugehen und das zu erleben.
Ja, weil Sie sagten, es ist eine spannende Erfahrung. Was haben all diese Erfahrungen, die Sie da durchlebt haben, was haben die mit Ihnen gemacht? Also inwiefern hat diese Reise Sie verändert?
Oh, die hat mich sehr, sehr stark verändert. Also ich werde das auch oft gefragt. Ich bin kein anderer Mensch. Ich glaube, dafür war ich auch zu alt und schon zu weit geprägt quasi in meinem Leben.
Mit irgendwie Anfang 30?
Mit 33 bin ich los. Meine Werte haben sich jetzt nicht mehr komplett verschoben. Ich glaube, wenn ich das mit 18 gemacht hätte, dann hätte das wahrscheinlich einen anderen Impact auf mein Leben gehabt. Aber so, meine Werte sind grundsätzlich noch die gleichen, aber ich habe mich in ganz vielen Ecken und Kanten geschliffen. Ich bin weicher geworden. Ich war vorher, glaube ich, härter an manchen Kanten. Bin verständnisvoller geworden, offener, bin aber auch viel glücklicher einfach mit mir selbst. Ich habe viele Themen sortiert, die ich vorher, glaube ich, mit mir rumgetragen habe, ohne das zu wissen wirklich. Und die haben sich in einem schmerzhaften Prozess in den 2 Jahren oder eigentlich in den ersten 5 Monaten hauptsächlich sortiert und gelegt. Und dadurch hat sich schon sehr, sehr viel verschoben.
Und Sie packen Menschen nicht mehr in Schubladen?
Ich mache das immer noch. Ich glaube, das ist auch ganz normal, dass wir aus so evolutionstechnischen Gründen schnell irgendwo sagen, okay, der ist gut, der ist böse, der ist gefährlich. Das mache ich immer noch. Aber ich lasse diesen ersten Impuls nicht mehr meine zweite Reaktion beeinflussen. Also wenn ich irgendjemanden sehe und denke, der ist so und so, dann sage ich nicht mehr, der ist so und so und fertig, sondern dann sage ich, okay, das ist vielleicht mein erster Eindruck, aber...
Er könnte auch anders sein.
Könnte auch anders sein.
Nun haben Sie ja erlebt, dass Menschen Ihnen vertraut haben, obwohl Sie aussahen wie ein Landstreicher, obwohl die Sie überhaupt nicht kannten. Das hat Sie ja total umgehauen, haben Sie vorhin erzählt. Hat denn das aber Ihr eigenes Vertrauen in Menschen oder in das Leben verändert? Also vertrauen Sie jetzt mehr als früher?
Auf jeden Fall. Also die Neuseeländer haben da einen ganz spannenden Ansatz. Also das, was ich da erlebt habe, ist eben echtes Urvertrauen in Menschen. Und die sagen sich, glaube ich, einfach so, da ist einer aus 10.000 falsch, aber deswegen misstraue ich nicht 9.999. Die machen das genau andersrum. Die vertrauen erstmal allen, weil sie denken, das Risiko ist so gering. Machen wir hier nicht. Bei uns ist es eher immer andersrum. Ja. Ne? Wir wissen, dass einer dabei wahrscheinlich. Und das hat sich bei mir schon gedreht. Ich habe grundsätzlich deutlich mehr Vertrauen und Offenheit, wie ich mit Leuten umgehe, was ich denen erzähle.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
3000 Kilometer durch Neuseeland. 5 Monate hat das gedauert. So, dann ist er angekommen. Aber wie war das? Wie hat sich dieser Moment angefühlt, als Sie am Ziel angekommen sind?
Ja, das war auch eine harte Erfahrung, weil ich bin ja 5 Monate gerannt quasi, um da hinzukommen. Und ich musste dann nochmal um so eine letzte Klippe hoch. Und dann war ich am Cape Ranga. Ich wusste genau, wie das aussieht, weil das ist in jedem Dorf, in jeder Tankstelle gibt's Postkarten und Bilder von Cape Ranga. Ich wusste also ganz genau, das ist so eine Klippe und das ist ein roter Weg runter, ein weißer Leuchtturm drauf. Und dann stand ich da oben und dann wollte ich nicht mehr weiter.
Wie?
Ja, ich stand da oben und dachte, oha, wenn du jetzt da unten ankommst, noch 100 Meter vielleicht, dann bist du da, dann ist es vorbei. Und dann bin ich da ganz langsam runtergelaufen und habe mich dann vor diesen Leuchtturm gestellt und stand da eine Ewigkeit. Ich wollte einfach nicht mehr weitergehen. Und habe einfach geheult wie ein kleines Kind und so, weil ich wusste, wenn ich jetzt noch einen Schritt weitergehe und diesen Leuchtturm anfasse, dann ist es vorbei. Ich war natürlich unglaublich dankbar für all das, was passiert ist, was mit mir passiert ist, was die Leute mit mir gemacht haben, was ich erleben durfte. Und es war natürlich schon auch eine Mischung aus Freude, Erleichterung. Aber es war schon auch einfach traurig, weil ich wusste, wenn ich das Ding jetzt anfasse, dann ich kann nicht mehr weiterlaufen, weil da fängt dann das Meer an, das ist vorbei. Ja? Und das hat mich schon echt ziemlich traurig gemacht dann. Da habe ich halt realisiert, dass es gar nicht darum ging, da anzukommen, sondern das Schöne an der Reise war, nicht dahin zu kommen, sondern eigentlich die ganze Reise mitzunehmen.
Wow. Dann sind Sie angekommen nach 5 Monaten. Wie ging es denn danach weiter?
Bin dann erstmal zurück nach Auckland, um auch einfach mal ein bisschen was zu essen und mich ein bisschen zu entspannen und überhaupt einen Plan zu machen, wie es weitergeht. Weil bis dahin war es relativ einfach. Ich bin morgens aufgestanden, habe gefrühstückt, bin gelaufen, habe irgendwie zwischendurch was gegessen, abends geschlafen.
Der Tag hatte so eine Struktur,
ne? Ja. Es war voll in der Komfortzone drin. Und dann war es vorbei. Und dann musste ich mir Gedanken darüber machen, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und dann hatte ich glücklicherweise jemanden kennengelernt, eine alte Kollegin, die da gearbeitet hat, die mich aufgenommen hat, wo ich quasi wohnen konnte. Und habe mir dann bei ihr zu Hause an der Couch den Zeh gebrochen. Dafür brauche ich auch nochmal eine bessere Geschichte irgendwann.
Das ist nicht Ihr Ernst. Sie laufen 3000 Kilometer, ohne dass was wirklich Schlimmes passiert und brechen sich zu Hause bei einer Bekannten am Sofa den Zeh.
Das war ziemlich doof. Und auf alle Fälle konnte ich also nicht mehr direkt weiterlaufen und saß dann da erstmal fest und musste mir Gedanken machen. Ich wollte eigentlich nach Island weiter, dann irgendwann zwar meine Idee, und da weiterlaufen. Das ging aber dann nicht. Und dann saß ich da erstmal fest. Und dann habe ich gedacht, irgendwas musst du mit der Zeit ja machen. Das war auch, was ich gelernt hatte, so Gelassenheit, ne? Dinge zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann. Ich konnte früher, habe ich mich tierisch über solche Sachen aufgeregt und gedacht, das ist jetzt mein Plan, das ist durcheinander und so weiter. Und da dachte ich einfach, okay.
Sie war nicht frustriert.
Es ist so, wie es ist. Du kannst es eh nicht ändern. Du hast jetzt 2 Optionen. Du kannst dich drüber ärgern oder du kannst es einfach lassen und überlegen, was du damit anfängst. So. Und da habe ich gedacht, wer schon mal in Neuseeland war, weiß, das ist das Land des Cafés. Es gibt nirgendwo so tollen Kaffee wie in Neuseeland. Die haben eine ganz hohe Qualitätsstufe, was das Zubereiten von Kaffee angeht. Und ich hatte schon immer irgendwie so ein bisschen so einen Hang zu gutem Kaffee. Und habe ich erstmal eine Ausbildung zum Barista gemacht, weil ich ja eh nicht laufen konnte. Und dann stand ich dann da rum und habe mich dann mit Kaffee beschäftigt und mir Gedanken dazu gemacht, was ich dann danach mache. Ja.
War Zurückkommen nach Deutschland eine Option?
Also ich war, als ich da ankam und auch quasi direkt am Cape Ranger, war für mich klar, das Ding ist noch nicht vorbei. Also da ist noch zu viel in mir drin, da ist noch nicht alles sortiert. Also habe ich mich wohlgefühlt in dem Zustand, in dem ich war, weil ich war noch nie so glücklich mit mir selber und noch nie so zufrieden mit mir selber wie zu dem Zeitpunkt. Aber ich dachte, da ist irgendwie noch mehr drin, das kann es noch nicht gewesen sein. Und es war eher die Frage, was mache ich jetzt, als gehe ich wieder zurück? Das war dann irgendwie klar. Und ich bin dann danach erstmal ein halbes Jahr nach Kanada und bin ein bisschen durch Kanada getourt. Und dann bin ich irgendwann...
Was heißt durch Kanada getourt? Also haben Sie so einen ähnlichen Trail bewandert wie den in Neuseeland? Oder?
Nee, in Kanada habe ich unterschiedliche Dinge gemacht. War ich meistens in der Gegend so von Vancouver und habe so kürzere Wanderungen gemacht.
Ah, okay.
Und genau. Und dann
also es war nicht so anspruchsvoll wie in Neuseeland?
Nee, das war ein bisschen anderes Programm. Und dann bin ich irgendwann weiter nach Mittelamerika, nochmal ein bisschen Spanisch gelernt in Costa Rica und habe mich dann quasi durch Südamerika, Amazonas und die Anden bis in die Antarktis runter vorgearbeitet.
Oh la la.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wie kam es denn dazu, dass Sie einen Abstecher in die Antarktis gemacht haben?
Also es war so ein bisschen ein Zufall, weil ich tatsächlich Zeit überbrücken wollte und dann ein unschlagbares Angebot bekommen habe, auf so einem alten Forschungsschiff da mitzufahren und einmal da runterzukommen. Und es war einfach, ich wollte das schon immer mal machen und das sehen. Und das war eine so intensive Begegnung auch mit Tieren, die ich da hatte, also mit Pinguinen und mit Walen und so weiter, dass ich auch kurzzeitig überlegt hatte, tatsächlich da unten zu bleiben und als Guide anzufangen, auf so einem Schiff zu arbeiten.
Inwiefern war diese Erfahrung intensiv?
Also wir waren in Südgeorgien, das ist so eine kleine Insel im Südmeer da. Das ist die Brutstätte von ganz, ganz vielen Pinguinen. Da war ich auf der zweitgrößten Königspinguinkolonie. Da leben 300.000 bis 400.000 Pinguine an einem Strand. Das kann man sich einfach nicht vorstellen. Man landet da und es sind einfach Tausende von Pinguinen, die um einen rumstehen. Und,
wie riecht das?
Das riecht ziemlich übel, weil die natürlich überall auf den Strand machen. Aber es ist total spannend, weil die, Die sind auch Charaktere, ne? Also man darf nicht, ich glaube, nicht näher als 5 Meter an die ran. Aha. Weil man die natürlich nicht verschrecken soll, weil die auch brüten. Aber man kann sich hinsetzen und es gibt halt Charaktere, so wie bei uns, welche, sind eher ängstlich, die hauen dann auch ab. Es gibt welche, die interessiert das überhaupt nicht, denken sie, was soll das? Und dann gibt es auch immer so ein paar Neugierige. Und wenn man sich da hinsetzt, dann kommen die meistens in so einer Gruppe von 3 bis 5, kommen die dann an und gucken einen dann so an und dann fangen die einem an, so in die Jacke zu picken oder in die Hose oder die Schuhe. Also gar nicht aggressiv, sondern yeah. so, was hast du denn da für ein komisches Teil an? Und einfach so eine ganz, ganz tolle Interaktion mit wilden Tieren, die eigentlich sonst nichts mit uns zu tun haben.
Ist das laut?
Super laut, ja. Ne? Weil die schreien ja nach ihren Jungen, die finden ihre Jungen ja durch Rufe und deswegen schreien die ganze Zeit da alle rum, ja.
Wow. Und dann haben Sie auch noch Wale gesehen.
Ja,
das stelle ich mir beeindruckend vor.
Ja, wir haben super viele Wale gesehen. Wir hatten also auch viel Glück. Aber wir hatten auch eine ganz intensive Begegnung, als wir mal mit einem Schlauchboot rausgefahren sind. Haben wir 2 Buckelwale gehabt, die 2 Stunden mit uns ums Boot rumgeschwommen sind. Und also ein Buckelwal ist irgendwie fast 20 Meter lang und unser Schlauchboot war vielleicht 4 Meter lang.
Oh Gott. Beschreiben Sie mal dieses Gefühl, was Sie in dem Moment hatten.
Ja, es war super intensiv, weil wir waren vorher auf einer Walfangstation und auf einer alten quasi und haben da gelernt, dass sie, ich glaube, 60.000 oder 70.000 Wale im Jahr früher abgeschlachtet haben. Mm. Und da haben Wale natürlich auch, wenn die Boote gehört haben, Angst bekommen und haben versucht abzuhauen und wurden halt abgeschlachtet. Und jetzt zu sehen, dass die Tiere einfach mit einem friedlich agieren und die waren neugierig, ne? Die kamen auf unser Boot zu und sind dann auch neben uns aufgetaucht. Ich habe einen Wal neben mir gehabt, der ist aufgetaucht und ich habe 1,5 Meter waren zwischen seinem Gesicht und meinem Auge.
Oh, ja. Oh, ich kriege Gänsehaut, ja, nur vom Zuhören.
Das war schon mit bestimmt der emotionalste Moment, was so eine Tierbegegnung angeht, weil man weiß, das Ding wiegt 40 Tonnen und wenn das einmal seine Flosse hebt, dann kann das einfach das Boot umkippen. Ne? Aber das machen die nicht, weil die kein Interesse. Es war reines Interesse an uns, Freude an der Interaktion. Die sind auch ans Boot gekommen und haben das so leicht angestoßen. Aber da war keine aggressive Haltung, sondern es war einfach reine Interaktion. Und das war schon unglaublich beeindruckend zu sehen.
Hm. Dann waren Sie in der Antarktis. Der Trip war auch irgendwann vorbei.
Ja.
Es ging immer noch nicht nach Hause.
Nee, und ich hatte dann auch irgendwie so dadurch, dass das auch viele Stationen waren immer wieder, dachte ich so, boah, ich glaube, ich möchte jetzt einfach nochmal wieder laufen und einfach in Ruhe einfach nur Kilometer machen und draußen sein und im Zelt schlafen. Und dann habe ich mir überlegt, einfach nochmal von Mexiko nach Kanada zurückzulaufen, weil es war dann wieder gerade Saison.
Ach,
da
ist
oben.
Ja nix, mach ich mal so nebenbei.
Und das habe ich dann auch gemacht. Also auf dem, ja, mittlerweile kennt man den ja, den Pacific Crest Trail aus vielen Erzählungen und Büchern. Und da bin ich dann einmal von Mexiko bis nach Kanada zurückgelaufen.
Wie viele Kilometer waren das?
Ich glaube, das sind so 4.300 Kilometer.
Oh, das war ja noch mehr als durch Neuseeland.
Genau, das war noch ein bisschen länger, ja.
Wie viele Monate waren Sie da?
Das sind auch 5 Monate.
5 Monate. Ja. Sind Sie dann, als Sie in Kanada angekommen sind, nach diesen 6 Monaten, sind Sie dann nach Deutschland zurück?
Ich bin dann tatsächlich zurück. Also ich habe mir dann so 2 Monate vorm Ende, als dann klar war, okay, auch diese Reise ist jetzt irgendwie, geht langsam dem Ende zu. Ich habe mir natürlich schon die Frage gestellt, was machst du denn jetzt? Und dachte so, okay, jetzt ist ja, dann musst du auf der Südhalbkugel wieder gucken, wo du laufen gehen kannst, war so der erste Impuls. Und dann habe ich aber gedacht, das ist jetzt deine neue Komfortzone geworden. Ne? Du kannst natürlich jetzt immer weiterlaufen und immer weiterlaufen, aber genauso viel ruhiger, wie jetzt der PCT schon war für mich, so viel ruhiger wäre wahrscheinlich dann auch die nächste Reise geworden oder die nächste Wanderung.
Also es wäre dann auch gar keine wirkliche Herausforderung mehr gewesen oder nichts Besonderes mehr?
Ich habe einfach gedacht, das nutzt sich vielleicht auch ab. Und wenn du nochmal wirklich was erleben willst, dann musst du aus deiner Komfortzone wieder raus. Ja, weil am Anfang war das natürlich nicht meine Komfortzone im Zelt und im Busch und im Wandern und so. Aber mittlerweile war das meine neue Komfortzone. Und ich dachte, wenn du was erleben willst, musst du da wieder raus.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Was ist Ihnen denn aufgefallen, als Sie nach so langer Zeit wieder zurückgekommen sind nach Deutschland?
Also sind mir viele Dinge aufgefallen. Die Leute waren sehr, sehr ernst. Jeder war mit sich beschäftigt. Die meisten Leute haben irgendwie runtergeguckt. Ich war das noch so gewohnt, dass man jeden anlächelt und sich mit jedem unterhält. Und wenn man hier Leute auf der Straße angelächelt hat, dann hat man ganz erschreckte Blicke bekommen. Die Leute haben sich abgewendet. Was ist das denn für einer?
Das ist verrückt.
Ja, Interaktion war überhaupt nicht mehr da. Ich habe mich immer bei den Busfahrern bedankt, wenn ich ausgestiegen bin. Auch wenn ich hinten ausgestiegen bin, so habe ich irgendwie aus Neuseeland mitgenommen. Und dann haben die Leute immer gesagt, was ist denn mit dem los? Und also das ist mir schon aufgefallen, ich meine, in Deutschland funktionieren halt viele Dinge, weil es gibt halt Regeln und jeder hält sich dran und wenn nicht, dann kommt auch mindestens einer oder 5 am besten, die einen direkt erziehen, ja, und das ist, Da sind wir schon sehr, sehr speziell. Das hat natürlich bestimmte Vorteile. Du kannst ja mit 200 auf der linken Spur fahren, weil du weißt, es traut sich keiner rauszuziehen im Normalfall. Aber so das Miteinander und das freundliche, der freundliche Umgang im Vergleich zu anderen Ländern, der leidet natürlich darunter.
Wie lange hat denn das gedauert, bis Sie hier wieder angekommen sind? Also bis Sie sich daran auch wieder gewöhnt haben und sich sagen konnten, okay, ja, ich kann es doch hier wieder ein bisschen länger aushalten.
Also ich habe es tatsächlich versucht, eine Zeit lang auch aufrechtzuerhalten, das zu brechen. Ich habe die Busfahrer lange gegrüßt. Mittlerweile muss ich gestehen, mache ich das nicht mehr. Es ärgert mich auch selber immer ein bisschen.
Womit haben Sie dann Ihr Geld verdient? Ich meine, Sie hatten alles verkauft. Sie hatten Ihren Job gekündigt. Sie waren zwei Jahre im Ausland, hatten keine Wohnung mehr. Wie haben Sie dann quasi den Einstieg wieder in Ihr deutsches Leben gefunden? Sie mussten ja auch Geld verdienen. Ich meine, inzwischen war ja viel Geld ausgegeben, ne, und kein Geld verdient.
Also ich hatte ein sehr glückliches Setup. Ich habe, als dann klar war, dass ich zurückkam, wusste ich ja noch nicht so genau, wo ich hin sollte. Und mein bester Freund und seine Frau haben natürlich sofort gesagt, was heißt natürlich, haben gesagt, kannst erstmal zu uns auf die Couch. Und da bin ich dann auch erstmal hin. Und da habe ich dann tatsächlich 5 Monate gewohnt.
Oh, ist ja aber ein guter Freund.
Ist ein sehr guter Freund, ist auch immer noch ein guter Freund. Vielen Dank auch nochmal dafür. Es war eine tolle Zeit und es war vor allen Dingen auch eine ganz, ganz tolle Möglichkeit für mich, weil ich eben nicht sofort den Druck hatte, du musst jetzt irgendwo eine Wohnung haben, dich irgendwo festlegen und dir einen Job suchen und Geld verdienen, sondern ich hatte immer noch ein bisschen Zeit, einfach rumzugucken und Sachen auszuprobieren. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe am Anfang, es kamen Zufälle, also noch und nöcher zusammen, Leute, die ich getroffen habe, die mich mit irgendwelchen Leuten verbunden haben. Ich habe dann, bin dann mal auf Tagungen, habe ich mal Vorträge gehalten und dann habe ich Podcasts gemacht und dann habe ich hier mal reingestochert und dann habe ich mal mit Fotos was probiert und dies und jenes. Ich habe einfach viele Dinge ausprobiert. Ja, und dann habe ich tatsächlich auf der Reise in Kolumbien damals in einem Hostel abends beim Biertrinken einen kennengelernt aus Deutschland, mit dem ich mich über eine Idee unterhalten habe, der mir von seiner Idee erzählt hat.
Geschäftsidee.
Eine Geschäftsidee, genau. Und der kommt aus Mainz und mein bester Kumpel hat in Wiesbaden oder wohnt in Wiesbaden. Und
Sie haben in Kolumbien einen Mainzer getroffen.
Ja.
Der ist ja auch abgefahren.
Ja, der
oder?
Hing fest, weil er auch mit einem Pass und Visum Probleme hatte und ich hatte auch mit einem Visum Probleme und da saßen wir ein bisschen in Bogota fest. Und
lustig.
Ja, der wollte damals eine Buchungsplattform fürs Golfen bauen. Also wenn man Golf spielen will, muss man sich so eine Startzeit reservieren, so wie man sich im Tennisplatz oder so auch irgendwie eine Startzeit reserviert oder einen Platz. Das muss man beim Golfen auch machen. Und das wollte er quasi in einer Buchungsplattform anbieten, in der App. Und ich habe damals viel Golf gespielt und hatte immer auch so diese, das hat mich auch mal genervt, dass es das früher nicht gab und dachte, was für eine geile Idee. Und hat mir davon erzählt und dachte so, wie geil, du spielst auch Golf. Er so, nee. Ich so, hä, wie kommt man denn dann auf die Idee, so ein Ding zu bauen? Und so ein, naja, ein bisschen längere Geschichte. Und ja, dann haben wir uns ein bisschen drüber unterhalten. Ich habe ihm ein paar Tipps gegeben und habe gedacht, das ist ja eine ganz coole Idee. Wenn ich Zeit hätte, würde ich gerade mitmachen. Aber da musste ich dann nochmal von Mexiko nach Kanada laufen. Da war ich halt dann noch nicht ganz fertig. Naja, und der hat dann eben mitbekommen, dass ich zurück in Wiesbaden bin und meint dann so, hier, komm noch mal rüber, gehen wir mal ein Bier trinken abends und dann können wir uns mal unterhalten. Und dann haben wir 2 Monate in seinem WG-Zimmer an der Idee rumgedockt.
In Mainz,
ja, bis wir dann irgendwann gesagt haben, komm, wir machen das jetzt.
Entweder, Sie haben ein Start-up gegründet mit dem Typen
aus Kolumbien.
Ja. Und das machen Sie immer noch?
Das mache ich immer noch. Wir haben Anfang 2018 dann eine Firma gegründet und haben ja jetzt seit 1,5 Jahren sind wir dabei, diese Idee zu verwirklichen.
Ohne eigenen Parkplatz. Kein Abteilungsleiter und trotzdem glücklicher als vorher.
Ja.
Ja. Sie halten ja auch Vorträge in Firmen, auch über Ihre Reisen. Was geben Sie diesen Menschen, den Mitarbeitern mit?
Die Botschaft ist, ich versuche den Leuten nicht zu erzählen, was sie machen sollen, sondern ich versuche sie genauso wie mich Bilder, Geschichten, Begegnungen und Emotionen bewegt haben, ihnen genau das selber anzutun. Und so versuche ich den Leuten einfach ein bisschen mehr Mut für Veränderungen mitzugeben, sie zu begeistern dafür, dass sie ihre Komfortzone verlassen.
Magisches kann nur außerhalb der Komfortzone passieren.
Genau, ja.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Seit 1,5 Jahren ist er wieder in Deutschland und hat hier ein digitales Start-up gegründet mit einem Mainzer, den er in Kolumbien getroffen hat. Das haben wir in den letzten 2 Stunden erfahren. Aber Florian Astor muss wieder weg. Er ist schon weg, um genau zu sein. Und deshalb haben wir auch das Gespräch letzte Woche aufgezeichnet. Ich habe Florian Astor gefragt, warum er unbedingt wieder los musste, obwohl er doch jetzt erfolgreich ist mit seinem neu gegründeten Start-up-Unternehmen.
Ja, also ich war jetzt seit 1,5 Jahren, gut 1,5 Jahren natürlich nicht mehr wirklich in den Bergen. Und es juckt einfach und ich muss wieder raus. Und das ist natürlich im Moment ein ganz schwieriges Thema, so mit einem eigenen kleinen Startup, in dem man nur mit 3 Mann da sitzt mittlerweile. Wenn da einer weg ist, dann ist natürlich ein Drittel der Belegschaft nicht da und das ist natürlich schon viel. Aber ich merke einfach, wie es in mir arbeitet und wie ich auch das, was ich den Leuten erzähle, sich ab und zu mal eine Auszeit zu nehmen, um reflektieren zu können, wie ich das auch für mich wieder brauche.
Also fühlen Sie gerade so wie so ein Tiger im Käfig?
Ja, das ist mein Energiepol, ne? Da rausgehen, körperliche Anstrengung, Berge, diese Aussicht, alleine im Zelt schlafen, das sind Sachen, die mich runterholen, die mich sehr glücklich machen. Und ich habe mir jetzt einfach gesagt, ich mache das wieder.
Wohin geht's?
Ich will einmal vom Atlantik ans Mittelmeer laufen.
Oh, das ist weit, ne?
Ja, das geht, also ist so ein Kompromiss, ne, weil 3000 Kilometer geht jetzt halt einfach nicht mehr mit der Firma. Das sind jetzt 900.
Oh, wie lange werden Sie dafür brauchen?
Ja, ich weiß es noch nicht so genau. Also ich hoffe mal, dass ich das so in 4 Wochen vielleicht hinkriege.
Wie viele Kilometer sind das dann pro Tag? So schnell kann ich nicht rechnen.
Ja, die Kilometer sind gar nicht das große Thema, sondern es ist eher die Höhenmeter, weil es sind ungefähr 100.000 Höhenmeter.
Ah, es geht über die Pyrenäen.
Es geht einmal über die Pyrenäen drüber, genau. Und da sind Kilometer gar nicht so der entscheidende Faktor. Aber es ist immer noch genug, ja, je nachdem, wie viele Tage es dauert.
Aber dafür muss man doch schon trainiert sein, oder?
Ja, das Problem ist tatsächlich, dass man natürlich nicht 5 Monate Zeit hat, oder ne, um jetzt fit zu werden. Deswegen, ich versuche gerade relativ viel immer morgens, früh und abends zu laufen mit Gepäck auf dem Rücken.
Wo laufen Sie da hier in Mainz lang?
Ich mache es tatsächlich auf dem Golfplatz. Also wir sind ja im Golfbusiness tätig.
Ja.
Und ich spiele auch noch Golf und ich schleppe dann immer morgens meinen Golfplatz auf dem Golfplatz, also mein Golfgepäck mit viel Wasserflaschen und anderen schweren Sachen hinten drin, renne ich dann immer morgens über den Platz und trainiere dann so.
Dann kann ich Ihnen nur von Herzen eine gute Reise wünschen. Gutes Wetter wäre schon auch nicht schlecht, oder?
Ja,
in den Bergen. Schlechtes Wetter ist, glaube ich, ziemlich blöd.
Ist doof, ja.
Ja. Aber Sie fühlen sich gut vorbereitet? Haben alles geplant? Obwohl, planen Sie eigentlich immer noch alles, weil Sie ja inzwischen auch die Erfahrung gemacht haben, es kommt ja dann am Ende doch anders, als man denkt.
Also tatsächlich mache ich mir zum Beispiel so über meinen Körper, über meine Ausrüstung und all das mache ich mir gar keine Gedanken mehr, weil das ist einfach mittlerweile ziemlich eingespielt. Aber über die Wegfindung muss ich mich schon mal ein bisschen hinsetzen, weil es gibt keinen richtigen Weg, den ich gehen will, sondern es gibt Beschreibungen von Leuten, die das mal gemacht haben. Und teilweise gibt es Wege, teilweise nicht. Das heißt, das Navigationsthema wird schon ein bisschen herausfordernder. Und bei mir zu Hause kleben gerade an der gesamten Wand zusammengeklebte Karten mit eingezeichneten Routen und Alternativwegen.
Ja, wo holt man sich die Routen denn her?
Ja, also wie gesagt, es gibt Beschreibungen aus Foren. Es gibt auch ein Buch darüber, in dem Routen empfohlen werden. Und die habe ich jetzt alle eingetragen und geguckt, welche mir am besten passt und welche ich machen will. Habe Schlechtwetteralternativen eingezeichnet. Und weil klar, wenn man dann da auf einmal sitzt und hängt irgendwo an so einem Punkt, wo man weiß, okay, die nächsten 5 Tage geht es jetzt entweder über den schwierigsten Teil drüber und es ist eben 3 Tage Gewitter angesagt, dann muss man natürlich irgendwie gucken, wie man da außen rum kommt.
Es ist eine schöne Tradition bei Leute, dass unsere Gäste ein kleines Geschenk bekommen. Und wir hatten vor, ich glaube, 1,5 Jahren war es, den Autor Lars Ament hier bei uns zu Gast. Und der hat ein Buch geschrieben, das nennt sich It's All Good. Ändere deine Perspektive und du änderst deine Welt.
Vielen
für
Dank.
Diese Reise und kommen Sie gesund wieder, bitte.
Ich werde es versuchen, ja.
Wir beide sitzen ja hier zusammen eine Woche bevor es losgeht. Also während die Sendung läuft, ist Florian Astor schon unterwegs. Sonst hätten wir ihn einfach nicht anders gekriegt. Wir haben dieses Gespräch vorher aufgezeichnet. Sie haben ja bei Ihrer allerersten Tour vor 3,5 Jahren einen Blog geschrieben. Werden Sie das jetzt wieder tun? Können wir teilhaben an Ihrer Reise? Können wir sozusagen live miterleben, ob Sie dann ankommen am Mittelmeer und über die Pyrenäen drüber?
Ich werde es versuchen. Also es ist der Plan. Ich hoffe, dass ich einfach genügend Kraft und Wachsein am Ende des Tages noch habe. Aber meine große Leidenschaft ist ja auch Fotografie. Ich werde viel Fotos machen auch unterwegs. Und ich habe vor zu schreiben. Also das ist das erklärte Ziel zumindest.
Okay, und wo können wir Sie finden, Ihre Einträge?
Unter dowhatmakegood.de.
dowhatmakegood.de.
Genau.
Na wunderbar, dann alles Gute für Ihre Reise.
Vielen Dank.
Dankeschön.